Sachen, die ihr eingesammelt habt. Wenn noch mehr Kinder da sind, sind schon ein paar hier vorne. Es wäre super, wenn ihr alle nach vorne kommt. Ich werde euch nämlich eine Geschichte erzählen anhand von den Gegenständen. Und ich glaube, von da hinten seht ihr das schlecht. Insofern alle Kinder nach vorne kommen. Und die Erwachsenen, die haben halt Pech, die sehen dann halt vielleicht nicht so viel, aber das ist jetzt egal, ihr hört mich. Und der erste Teil der Predigt ist sowieso für die Kinder. Danke. Und, wie findet ihr eure Räume? Sind schon schick, ne? Sind echt gut geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Diese Handwerker, die das bauen, die haben einen Namen. Manchmal im Jahr sammeln wir auch eine Spende für die. Wisst ihr eigentlich, wie dieses Team heißt? Weiß keiner, ne? Weiß das jemand von den Erwachsenen, wie dieses Team eigentlich heißt? Nehemia. Nehemia, was ist denn das für ein Name? Habt ihr den schon mal gehört? Nee, ne? Ja. Ist kein, also ich kenne auch niemanden in meinem Alter, der Nehemia heißt. Und ihr kennt wahrscheinlich auch niemanden, der bei euch Nehemia heißt. Ist ein ziemlich alter Name. Nehemia, genau. Ah, jetzt kennt ihr es. Ja, so ähnlich. Okay. Genau, ist ein Name, der aus dem Alten Testament stammt, von einer Person, die den Namen hatte. Und es gibt auch ein Buch mit dem gleichen Namen. Und um dieses Buch und um diese Person geht es heute ein bisschen. Bevor ich aber euch erzähle, wer dieser Nehemia war und was der gemacht hat, muss ich euch ein bisschen was dazu erzählen, was vorher passiert ist, weil ansonsten versteht man das, glaube ich, nicht so ganz. Die Geschichte, das ist schon lange, lange her, 2500 Jahre. Lange Zeit, ne? Kann man sich schlecht vorstellen. Ich mir auch nicht. War auf jeden Fall eine ganz andere Zeit. Und damals, es geht um das Volk Israel, die wurden erobert von einem viel mächtigeren und einem viel größeren Volk, den Babyloniern. Die haben Stadt für Stadt eingenommen und irgendwann die Hauptstadt Jerusalem und haben dann da einiges kaputt gemacht, die Stadtmauern, den Tempel und haben tatsächlich auch eine ganze Menge von Leuten mit zu sich nach Babylonien genommen. Meistens die, die besonders gut und gebildet waren, die Schlauen, die was Besonderes konnten. Die haben die alle mitgenommen zu sich nach Hause, damit die dort für sie arbeiten. Ein bisschen gemein, ne? Ja, so ist das manchmal leider. Erwachsene haben komische Ideen, aber was soll's. Wenn ihr erwachsen seid, habt ihr bessere Ideen, okay? Alles klar. So, die Geschichte von Esra und Nehemia, die beginnt 50 Jahre, nachdem das passiert ist. Also 20 Jahre lang sind immer wieder Leute nach Babylonien gebracht worden. Und nachdem die letzten in Babylonien waren, 50 Jahre später, da spielt die Geschichte von Esra und Nehemia. Und sie handelt davon. Inzwischen ist Babylonien auch nicht mehr Babylonien. Inzwischen ist Babylonien von einem anderen Volk, das größer und mächtiger war, auch erobert worden, nämlich den Persern. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Persien, Persisch, die Sprache gibt es auch heute noch. Und auf jeden Fall, die Perser, die waren etwas anders drauf. Die haben nämlich den Menschen erlaubt, wieder zurück in ihre Länder zu gehen. Und das haben sie auch den Israeliten erlaubt. Und darum geht es. Es geht um die ersten Menschen, die wieder zurückgekommen sind nach Israel und nun alles, was kaputt war, wieder neu aufbauen mussten. Und ihre Geschichte ist die von Nehemia. Es gibt nämlich insgesamt drei Personen, die Gott mit einigen Menschen zurückgeschickt hat. Das ist einmal Serubbabel, komischer Name, heißt ein Sohn oder ein Zögling von Babylon. Der heißt so, weil er dort geboren worden ist. Dann gibt es Esra, der Name heißt Gott hilft. Und dann gibt es Nehemia und der Name heißt Gott tröstet. Die drei hat Gott geschickt. Und die Geschichte schauen wir uns jetzt mal an und dafür brauchen wir die Gegenstände hier. Die Geschichte beginnt nämlich damit, dass der neue König von Persien, Kyros heißt er, ein Gebot, eine Anordnung erlässt. Kannst du mir das mal aufreißen da? Sonst können wir das nicht vorlesen, was der gesagt hat. Ja, super, danke. Ganz schön altes Papier. Amtliche Bekanntmachung. Im ersten Jahr des Königs Kyros erordnet König Kyros, der große Allmächtige, an, in Sachen Gotteshaus zu Jerusalem. Das Haus ist als ein Ort, wo man Opfer und Gebete darbringt, wieder aufzubauen. Und die Fundamente sollen beibehalten werden. Seine Höhe darf 30 Ellen, das ist eine Elle, keine Ahnung, wie viele Meter das sind, ich habe es nicht ausgerechnet, seine Länge 60 Ellen und seine Breite 20 Ellen sein. Drei Lagen von Holz als Querbalken und Quadersteine. Die Kosten hat die königliche Kasse zu zahlen. Außerdem sind die goldenen und silbernen Geräte des Gotteshauses, die Nebukadnezar, das war der König von Babylonien, dem Tempel in Jerusalem fortnahm, die sind wieder zurückzugeben, damit alles im Tempel zu Jerusalem an seinen Ort kommt und im Gotteshaus wieder seinen Platz findet. Das ist ganz schön nett, ne? Also, der gibt denen jetzt alles wieder mit zurück, bezahlt sogar den Wiederaufbau, gibt ihnen Holz und Steine und sagt, so, ihr dürft alles wieder aufbauen. Ich finde, das ist ziemlich nett. Und die Bibel sagt, dass ein Stück weit der Kyros auf die Idee kam, weil Gott sie ihm gegeben hat. Und er das ermöglicht, dass sein Volk wieder zurück kann und unterstützt wird. Und das ist auch interessant, weil Gott hat 70 Jahre vorher versprochen, dass genau das passiert. Genau. Durch den Propheten Jeremia hat er das versprochen. Und Gott hat noch einiges mehr versprochen. Und jetzt, wo die Menschen merken, Mensch, das, was Gott durch Jeremia versprochen hat, passiert. Vielleicht passieren ja auch bald die anderen Sachen, nämlich, dass der Messias kommt, dass Gott wieder in den Tempel reinkommt und seine Gegenwart den Tempel erfüllt und dass Gott mit seinem Reich kommt und endlich Frieden herrscht. Das haben die Menschen gedacht, als sie dann zurück nach Israel sind. Das war ihre Hoffnung. Aber jetzt mussten sie ja erstmal zurück. Dafür sind die Wanderschuhe. Ja, geht. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Das sind 2000 Kilometer von Persien hoch, runter zur Mittelmeerküste und dann nach Israel. 2000 Kilometer. Was denkt ihr, wie lange die dafür gebraucht haben? Zu Fuß? Ja? Ein Monat. Okay, denkt jemand, das war ging länger? Ja?
10 Monate.
Oh, 10 Monate. Okay, haben wir noch irgendwas dazwischen? 4? Nee, 1 Monat, 10 Monate, ja? 5. Ja, ich denke so 5, 6 Monate könnte das sein. Das waren 50.000 Männer. Dazu kamen dann noch Frauen und Kinder. Tausende an Tieren, Kamele, Ziegen, Schafe, was die mitgenommen haben. Und diese ganzen Schätze, die ihnen der König gegeben hat. All das mussten sie diese 2000 Kilometer transportieren. Das hat einiges gedauert. Also 4, 5, 6 Monate sind die mit Sicherheit jeden Tag gewandert. Wandert jemand von euch gerne? Ja, ich auch, aber ein halbes Jahr lang jeden Tag? Nee, ne? Ganz schön anstrengend. Hätte ich auch keine Lust drauf. Ja, okay. Aber sie kommen tatsächlich irgendwann an. Gott behütet sie auf der Reise, es passiert ihnen auch nichts. Und das Erste, was sie machen, gut, sie gehen, suchen sich erstmal Häuser, sie bauen ihre Häuser. Und dann ist aber eins der ersten Dinge, die sie tun, sie bauen einen Altar. So ähnlich hat das wahrscheinlich ausgesehen, so ein Altar. Und da bringen sie Opfer und sie beten. Sie danken Gott dafür, dass sie wieder zu Hause sind, dass Gott sie bewahrt hat. Sie beten aber auch, weil sie ein bisschen Angst haben vor den anderen Menschen, die inzwischen im Land sind. Und das machen sie alles Tag und also morgens und abends an diesem Altar. So, was haben wir hier noch? Ah, Partyhüte. Hier, verteilt die mal. Jeder soll einen kriegen. Machst du mal die Tüte auf. Also jeder von den Kindern, ne? Die Erwachsenen brauchen das nicht. Ein Jahr, nachdem sie dann im Land angekommen sind, haben sie angefangen, diesen Tempel aufzubauen, der zerstört worden war. Da waren Löcher in den Wänden, das war eine Ruine. Braucht ihr noch mehr? Hier sind noch welche. Und als dann das Fundament fertig ist, was denkt ihr, haben die gemacht? Die haben gefeiert. Die haben vielleicht nicht so Partyhüte gehabt, aber die haben auf jeden Fall erstmal gefeiert, dass der erste Schritt geschafft ist, dass das Fundament von dem Tempel aufgebaut ist und haben sich richtig gefreut. So, Also, die haben sich richtig gefreut. Yeah, das Fundament ist geschafft, der erste Schritt. Wir haben schon so viel geschafft. Ist doch toll, oder? Was meint ihr, was der Gunther sich gestern gefreut hat, als er endlich einen Haken hinter der Baustelle machen konnte? Der hat mit der Doris gestern Abend bestimmt ein bisschen gefeiert. Und wenn nicht, macht das heute. Aber das Komische war, es haben sich gar nicht alle gefreut. Da waren ein paar Leute, die haben geweint. Die haben gesagt, das ist doch gar nicht fertig. Ist ja nur das Fundament. Das ist noch so viel Arbeit. So viel Arbeit. Und außerdem haben sie gesagt, so schön wie der alte war, wird der neue Tempel eh nicht mehr. Früher war alles besser. Ja, also die einen haben sich gefreut und die anderen waren echt traurig. Naja, die Geschichte geht weiter. Du hast es eben so toll aufgemacht, machst du nochmal. Es kommen nämlich die ersten Probleme. In Israel haben nicht nur Leute gewohnt, die aus Babylonien zurückgekommen sind. Da waren die ganze Zeit schon Leute, die waren aus anderen Völkern. Also wenn irgendwo Platz wird, geht natürlich jemand wohin und nimmt den Platz. So war das. Und diese Leute wollten mithelfen, was eigentlich erstmal ganz nett klingt. Aber der Serubabel, der die Israeliten und das Ganze angeleitet hat, der sagte, nee, ihr dürft nicht mitbauen. Warum, das wissen wir nicht so ganz genau, aber der hat ihn nicht mitbauen lassen. Und darüber waren die natürlich ziemlich sauer. Wenn du jemandem deine Hilfe anbietest und der sagt dann, nö, will ich nicht, dann denkst du dir auch, das mache ich auch nicht nochmal. Aber die waren sogar noch ein bisschen schlechter drauf. Die haben dann richtig versucht, das Ganze zu verhindern. Die haben die Bauarbeiter entmutigt, haben denen gesagt, ihr könnt das eh nicht, ihr schafft das nicht. Wenn gegen die Mauer ein Floh hüpft, dann fällt die Mauer ein. Und so Sachen haben die halt gesagt. Und, kriegst du es auf? Versuch mal damit aufzumachen. Und sie haben Briefe geschrieben, Beschwerdebriefe an den König. Es gab inzwischen einen neuen König, das war der Xerxes. Und dem haben sie bestimmte Sachen geschrieben und haben sich über die Israeliten beschwert und haben dem gesagt, das dürfen die doch gar nicht. Und außerdem sind die sowieso total blöd. Sobald die Mauern haben und den Tempel haben, zahlen die dir keine Steuern mehr. Dann kannst du gucken, wo dein Geld bleibt. Das hat natürlich nicht so richtig gestimmt, was die geschrieben haben, aber der König hat das erstmal geglaubt. Und hat einen Brief zurückgeschrieben. Na, haben wir die Briefe? Schwierig, ne? Oh, da sind die Briefe. Müsst ihr nochmal aufmachen. Okay, ich erzähle mal, was drinsteht in den Briefen. Der König Xerxes sagt dann, okay, stimmt, ich habe mal nachgeguckt in unseren Geschichtsbüchern, da sind tatsächlich auch mal solche Sachen passiert. Na, wenn das so ist, dann dürfen die nicht mehr weiterbauen. Und dann hat er gesagt, Serubabel, stopp mit dem Bau. Ihr müsst aufhören, ihr dürft nicht weiterbauen. Da haben die Bauarbeiter sich erstmal hingesetzt. Da haben sie gedacht, okay, gut, naja, der Serubabel kriegt das schon geklärt. Aber Serubabel hat das nicht geklärt gekriegt. Und so ging dann ein Jahr nach dem anderen ins Land. Und dann haben die Bauarbeiter irgendwann gesagt, also hier zu warten, bis es weitergeht, das dauert mir zu lang. Ich gehe jetzt mal nach Hause, ich mache mal mein Haus schön, ich mache meinen Garten schön, ich mache schöne Sachen für mich. Das haben sie dann 10 Jahre lang gemacht und keiner mehr hat an dem Tempel weitergebaut. Und das heißt, er ist nie fertig geworden. 10 Jahre lang. Aber Gott ist zum Glück nicht dumm und Gott ist auch nicht vergesslich. Gott wusste, dass er gesagt hat, ihr sollt das machen. Also hat er 2 Propheten geschickt, die das Volk daran erinnert haben. Haggai und Zacharja, die finden wir auch in der Bibel. Und die haben die Leute daran erinnert, dass sie das doch weitermachen sollen und sich nicht davon abbringen lassen sollen, dass da so ein König so einen Brief geschrieben hat. Also haben die Leute das weitergemacht. Und siehe da, nach 4 Jahren war der Tempel fertig. Verteilt ihr mal Luftschlangen? Ja, weil was haben die dann wieder gemacht, als der Tempel fertig war? Die haben nochmal gefeiert. Nochmal gefeiert, dass sie jetzt wieder einen Schritt geschafft haben. Dass sie jetzt den Tempel fertig haben. Und dann haben sie ein ordentliches Fest gemacht. Ah, da sind endlich die Briefe an König Artaxerxes, an die anderen. Vielen Dank. Lese ich jetzt aber trotzdem nicht mehr vor. Ja, Party, ist okay, ist in Ordnung. Der Tempel ist fertig. Ja, die Party artet ein bisschen aus, ne? Also wir sind noch nicht fertig. Wartet mal, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. So, 60 Jahre später. Also jetzt ist ganz lange nicht so richtig viel passiert, außer dass der Tempel fertig war. Achtung, lässt mich mal vorbei. 60 Jahre später gab es noch einen Mann, den Gott geschickt hat. Esra, der war in Persien und der war ein Priester und er hat dort den Israeliten die Tora beigebracht. Und sein König fand das eine gute Idee, ihn nach Israel zu schicken, damit er das da auch machen kann. Und den schickt er los. Mit Esra gehen wieder ein paar Männer und Frauen und Tiere und Kinder, ziehen nach Israel. Aber diesmal nicht ganz so viele. Es sind nicht höchstens 2000 gewesen oder so. Und als sie da ankommen, stellt Esra erstmal fest, oh, das ist ja hier alles gar nicht so toll, wie ich mir dachte. Die haben ein bisschen zu viel gefeiert dafür, dass der Tempel fertig ist. Die Männer haben sich einfach irgendwelche Frauen aus anderen Völkern genommen. Gott hat jetzt kein Problem damit, wenn Leute aus anderen verschiedenen Völkern heiraten. Aber das Problem war, dass die natürlich an andere Götter geglaubt haben. Und die Männer, ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben die Männer dann tendenziell scheinbar an den Gott geglaubt, an den ihre Frauen geglaubt haben. Warum das nicht andersrum funktioniert, weiß ich nicht. Aber so war es halt. Und das hat dem Esra nicht so richtig gut gefallen, weil er sagte, ja, die machen ja jetzt alles Mögliche, aber nicht das, was sie sollen, wofür Gott sie hierher geschickt hat. Also hat Esra angefangen, hat seine Tora, seine Bibel ausgepackt, sein altes Testament, kannst du da hinlegen, und hat Sonntagsschule gemacht. Er hat sie unterrichtet. Die 10 Gebote. Kein anderer Gott, kein Bild von Gott, Gottes Namen nicht missbrauchen und so weiter und so weiter. Das hat er ihnen alles beigebracht. Das hatten sie irgendwie vergessen. Und der Esra war ein ziemlich guter Lehrer. Die Menschen haben das nicht nur gehört, sie haben das verstanden, sondern sie haben auch gemerkt, eigentlich haben wir uns da die ganze Zeit nicht dran gehalten. Und sie haben Buße getan. Man nennt das, wenn einem etwas leid tut, was man getan hat, das nennt man Buße. Sie haben gesagt, boah, das war nicht gut. Ja, das war wichtig, dass sie das erkannt haben, aber das war natürlich kein Grund zu feiern. Also nach dem Schritt gab es jetzt keine Feier. Und dann kommt der Nehemia. Jetzt kommt endlich der Nehemia ins Spiel. Sorry, dass ihr auf den so lange warten musstet. Also die haben jetzt den Tempel, sie haben wieder kapiert, was Gott von ihnen will, aber sie haben immer noch ein Problem, sie haben kaputte Mauern. Und eine kaputte Mauer war damals nicht gut, weil dadurch waren sie schutzlos. Für eine Stadt war eine gute Mauer sehr, sehr wichtig. Also Nehemia geht zu seinem König, das ist inzwischen der Artaxerxes, das ist übrigens der Mann von der Königin Esther, und fragt, darf ich zurückgehen und meinem Volk helfen, seine Mauern aufzubauen, denn sie sind schutzlos. Der Artaxerxes sagt, ja, ist gut, mach das mal, gibt ihm Handwerker mit, gibt ihm Material mit und schickt ihn zurück. Und so fangen sie an. Nee, erstmal kommt der Nehemia an, er guckt sich das alles in Ruhe an und stellt fest und sieht da, wo die Mauer überall kaputt ist. Er macht eine Liste, so wie die Kirstin dem Gunther eine Liste gemacht hat, was der alles bitte reparieren soll und einbauen soll. Und dann haben sie angefangen. Und das Tolle ist, es gab ganz viele Helfer, viel mehr als hier auf der Bühne waren. Es haben irgendwelche Familien immer einen Teil der Mauer genommen, ein paar Meter. Und dann haben sie angefangen, Steine draufgesetzt, Speis, geguckt, ist gerade, jawohl, festgeklopft. Und Stück für Stück. Und am Ende hatten sie in nicht einmal 2 Monaten 4 Kilometer Mauer fertig gebaut. Die Stadt war jetzt wieder sicher. Aber auch hier gab es ein paar Probleme. Die anderen Völker außenrum, die haben das gesehen und die fanden das nicht gut, weil die dachten sich, wenn Jerusalem jetzt eine Mauer hat, dann können die ihre Macht ausbauen. Das wollen wir nicht. Also haben sie wieder versucht, die Handwerker vom Arbeiten abzuhalten. Sie haben falsche Gerüchte verbreitet. Sie haben vor allem gesagt, wir werden die Stadt angreifen, solange die Mauer noch nicht in Ordnung ist. Also hatte der Nehemia ein Problem. Stehst du mal auf? Er musste dafür sorgen, dass gearbeitet wird und gleichzeitig die Mauer bewacht wird. Also, während ich arbeite an der Mauer, hältst du Wache und guckst, dass niemand kommt und angreift. Genau. Und das haben die anderen außen gesehen und haben gesehen, oh, die sind ja bis an die Zähne bewaffnet, an jeder Stelle. Ich glaube, die können wir nicht angreifen. Danke. Und so konnten sie in Ruhe weiterbauen. Aber sie mussten das eben jeden Tag machen. Das zweite Problem war, irgendwann mussten die Leute ja auch was essen und sie mussten ernten. Und einige hatten echt ein Problem, weil sie zu wenig Geld hatten. Und dann haben sie Schulden gemacht bei anderen. Und dann gehen sie zu Nehemia und sagen, also wir würden ja gerne helfen, aber wir haben nichts zu essen. Wir haben Schulden. Wir können nichts kaufen. Also findet Nehemia eine Lösung und er sagt, okay. Ihr habt keine Schulden mehr. Alle Schulden sind weg. Jetzt konnten sie sich versorgen und sie konnten beim Bau der Mauer weiterhelfen. Und jetzt ratet mal, was die dann gemacht haben, als die fertig waren. Gefeiert, ja, das ist immer das Gleiche. Hier, verteilt mal. Also, der Tempel ist fertig, die Mauer ist fertig. Sie haben kapiert, Moment, noch nicht. Einen Moment. Sie haben kapiert, was Gott von ihnen will. Und es sind ganz viele Leute in die Stadt gezogen, weil sie sicher war. Und dann gab es eine große Feier. Die Feier machen wir gleich weiter, okay? Okay, ich sehe, das war ein Fehler. Das wird jetzt schwer abzubrechen sein. Ja, okay. Okay, folgendes. Ihr dürft die behalten, wenn ihr jetzt 10 Minuten lang nicht reinblast. Danach dürft ihr den ganzen Nachmittag reinblasen, okay? Ja? So. Das war jetzt euer Teil. So endet die Geschichte. Große Party, alles geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Wer möchte, kann da hinten sich überlegen, welcher Teil der Geschichte, welche Person fand ich eigentlich am besten und malt sich das aus. Was war euch am wichtigsten? So, und für die Erwachsenen habe ich auch noch was, aber da dürft ihr nicht tröten, weil sonst hören die nicht zu. Okay? Alles klar. Was ich den Kindern nicht verraten habe, das Buch Nehemia hört mit der Feier leider nicht auf. Es gibt nämlich noch mehr. Nehemia, 12 Jahre später, muss er zurück zum König von Persien. Er war Beamter, persischer Beamter. Und er ist 3 Jahre dort. Und als er dann 3 Jahre später wiederkommt, findet er alles total vernachlässigt. Alles, was die Menschen bei dieser Feier versprochen hatten, was sie tun wollten, haben sie nicht getan. Sie haben sich nicht um den Tempel gekümmert, sie haben sich nicht mehr um Gottes Gebote gekümmert. Und Nehemia ist wütend und verzweifelt, als er das sieht, und er räumt erstmal richtig auf. Das ist das eigentliche Ende von dem Buch. Und das ist nicht ganz so schön wie die Feier, finde ich. Aber ich glaube, uns lehrt das was, dass das Buch so endet. Weil eigentlich ist es nicht überraschend. Wir hatten das immer wieder in dem Buch, dass es neben einer Feier und neben all den schönen Dingen, die diese 3 Personen, Serubabel, Esra und Nehemia, geschafft haben, immer wieder solche Tiefpunkte, dass das Volk beim Feiern nicht geblieben ist, sondern danach eigentlich wieder abgekommen ist. Und auch all die Versprechen, die wir am Anfang hatten, diese Hoffnung auf den Messias und dass einfach ein Friedensreich kommt und dass Jerusalem ein Ort wird, wo alle Menschen hinziehen, eigentlich haben die sich in dieser Geschichte nicht so richtig erfüllt. Und das liegt aber nicht an Gott. Gott hat die Herzen von Königen bewegt. Er hat Könige dazu gebracht, Dinge zu veranlassen, die seinem Volk genutzt haben. Er hat sein Volk mit den richtigen Leitern ausgestattet, die je nachdem, was sie gebraucht haben, genau das getan haben und dafür die richtigen waren. Aber das Problem waren letzten Endes die Menschen. Einige von ihnen wollten gar nicht zurück. Ich habe gesagt, 50.000 sind zurück. Es waren Vielfache davon, die in Babylonien oder Persien geblieben sind. Da war es schön gemütlich. Diesen langen Marsch zurück und dann alles wieder aufbauen, nein, das war vielen viel zu anstrengend. Und die da waren, die haben irgendwann ihre Aufgabe, weswegen sie eigentlich zurückgekommen sind, völlig aus den Augen verloren. Sie haben nur noch an sich, an ihr schönes Zuhause gedacht und an ihr bequemes Leben. Oder sie haben sich von den vielen Problemen, die es gab, abbringen lassen, haben gesagt, nee, das ist mir jetzt zu stressig. Wisst ihr was, sollen andere das machen? Hat dann natürlich keiner gemacht, weil das alle so gedacht haben. Und alle Predigten, die sie von Esra gehört haben, die gut waren, die ins Herz gegangen sind, sind dort aber nicht geblieben. Alle Versprechungen, die sie gemacht haben, alle Buße, die sie getan haben, haben sie genauso schnell scheinbar wieder vergessen. Es gab kurzzeitige Erweckung, immer und immer wieder. Und trotzdem haben sie am Ende in ihrem Land gelebt wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Und das Problem ist, dass alles, was Esra, Nehemia und Serubabel getan haben, waren gute und richtige Sachen, aber sie haben das eigentliche Problem, die eigentliche Baustelle nicht behoben. Und das ist nämlich die Herzenshaltung von den Menschen gewesen. Sie haben den Tempel aufgebaut, sie haben das Wissen in die Köpfe gekriegt von Gottes Geboten, sie haben die Mauer aufgebaut, aber sie haben nicht das Herz verändert. Ja, sorry, ich will jetzt hier kein Partykiller sein. Was heißt das für uns heute? Es ist super und es ist gut und richtig, wenn wir solche Sachen machen wie da oben. Wenn wir die Gemeinderäume verschönern und gerade Kindern Räume geben, wo sie einfach gerne sind, wo sie auch mit guten und geschulten Mitarbeitern einfach von Gott hören. Und mal so nebenbei gesagt, wir brauchen beständig Mitarbeiter, die das machen, die ein Herz für die Kinder haben, die Geduld mit den Kindern haben und die auch gerne einfach weitergeben, was Gott so alles mit den Menschen gemacht hat. Aber alles das ist kein Selbstläufer, das ist höchstens die Grundlage, das Fundament für ein vielleicht gutes Ergebnis. Das Ergebnis selbst ist das alles noch nicht. Das eigentliche Ziel ist, dass Kinder auch als Erwachsene Jesus noch nachfolgen, dass sie einen reifen Glauben haben und dass in einer Gemeinde wie unserer alle Generationen gesund weiter zusammenwachsen. Um das zu erreichen, brauchen wir mindestens 4 Sachen. Das eine ist viel intensive und gute Begleitung durch Menschen, die ein Stück weiter sind als wir, Menschen, die weiter sind als die Kinder, aber auch wir als Erwachsene brauchen das, Menschen, die ein Stück weiter sind als wir und uns helfen können bei den Problemen, die für uns neu sind. Wir brauchen geduldige Liebe. Wir brauchen geduldige Liebe für die, die vielleicht unangenehme Fragen stellen oder die eine Zeit lang abweisend sind und sagen, lass mich doch in Ruhe mit deinem Gott. Wir brauchen geduldige Liebe für diese Menschen. Wir brauchen Mut und Weisheit, wann es richtig ist, mal jemanden zu ermahnen, aber auch, wann jemand Ermutigung braucht. Und wir alle brauchen die Bereitschaft, immer und immer wieder Gott zu suchen. Ermutigung und Ermahnung anzunehmen, sie zu glauben, zu Herzen zu nehmen. Wenn wir mal auf einem Abweg waren und Gott in die Ecke geschoben haben in unserem Leben, dann brauchen wir die Bereitschaft, wieder zurückzukommen und zu sagen, jawohl, das war falsch, ich fange nochmal von vorne an. Und solche Zeiten können passieren, das ist nicht das Schlimme. Das Gute ist, das Wichtige ist, dann auch wieder zurückzukommen. Wir brauchen immer wieder die Kraft, Buße zu tun und neu anzufangen. Das ist ein Prozess, der niemals aufhört und das ist vor allem ein Prozess, den kann kein Mensch machen. Den können wir nicht bauen, das kann nur Gott machen. Gott kann das nur schenken, dass wir diese Bereitschaft haben. Das ist Chefsache, was mit dem Herzen der Menschen passiert. König Salomo wusste das und hat das in einem Psalm mal ganz schön ausgedrückt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, Wenn der Herr nicht die Kinderräume baut, dann haben Gunther und Hendrik und alle anderen umsonst daran gebaut. Ich mache das jetzt mal ganz frei, den Psalm. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet oder die Gemeinde behütet, dann wachen die Ältesten, die Pastoren wachen umsonst. Es ist umsonst, wenn ihr morgens früh aufsteht, bis abends lange sitzt und arbeitet und esst euer Brot nur mit Sorgen. Denn Gott gibt es seinen Freunden im Schlaf. Kinder sind eine Gabe des Herrn, ein Geschenk wie Pfeile in der Hand eines Starken und wohl dem, der seinen Köcher mit seinem Bogen gefüllt hat mit solchen Pfeilen. Lasst uns dafür beten, dass alles, was wir heute feiern und wir sollen feiern, lasst uns beten, dass Gott aus dem Einsatz der vielen fleißigen Helfer und der Großzügigkeit von denen, die es finanziell unterstützt haben, dass daraus mehr wird als nur schöne weiße Wände, ordentliche Fußböden, funktionierende Toiletten und Elektrik, schöne Möbel, coole Lampen, Boxen, Beamer und Leinwände. Es soll mehr sein als das. Lasst uns dafür beten, dass an diesem Ort, da oben in den Räumen, genauso wie hier unten, durch Gottes Wirken, durch die Liebe von Mitarbeitern und die Offenheit von den Kindern und auch von Erwachsenen, Veränderung im Herzen passiert. Das ist die Baustelle, die eigentlich erreicht werden muss. Und das nicht nur einmalig, wie ein kurzes Revival, eine kurze Zeit, wo alle das so sehen, sondern eben dauerhaft, für ein Leben lang. Und das ist ein Prozess, der immer und immer wieder gemacht werden muss. Lasst uns dafür beten, dass aus veränderten Kindern, die Gott von ganzem Herzen lieben und da oben sich gerne Geschichten anhören, dass aus ihnen Teenager werden, die Fragen stellen dürfen, Antworten auf Fragen finden und sich durch diese Fragen arbeiten dürfen. Dass aus diesen Teenagern, die verändert werden, junge Erwachsene werden. Dass aus jungen Erwachsenen Väter und Mütter oder Onkel und Tanten werden. Und dass aus diesen veränderten Vätern und Müttern reife und weise Großmütter und Großväter werden. Lasst uns dafür beten, dass Veränderung zum Guten über alle Generationen in unserer Gemeinde und in unserem Lebensumfeld passiert. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, dass wir aufstehen, dass einige von euch zusammen beten, dass genau das passiert, dass die Herzen erreicht werden von allen. Und ich schließe das dann ab und dann singen wir danach ein Lied und bei dem Lied sammeln wir dann auch die Kollekte ein. Aber jetzt erstmal, lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Ja, Vater, schenkt den Kindern, aber auch uns Erwachsenen immer wieder die richtige Herzenshaltung, dass wir bereit sind, zurückzugehen zu dem, was wir Gutes über dich gelernt haben, dass wir die Kraft haben, auch mal Wege zu ändern, von denen wir erkennen, dass sie falsch sind. Ich bitte darum, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen, dass wir auch immer wieder Menschen finden, die uns annehmen und uns vergeben, genauso wie du uns vergibst. Und ich bitte darum, dass du schenkst, dass unser Glaube wächst an Krisen, aber auch an guten Zeiten. Und bitte ich darum, dass du einfach deine Gemeinschaft, die hier ist, dass du sie prägst und prägst mit deinem Geist. Mit einem offenen Herzen, das bereit ist, immer auf dich zu hören. Und dafür, dass du so ein Gott bist, der das ermöglichen möchte, wollen wir dich jetzt auch loben. In Jesu Namen. Amen.